Ich habe einen feinen Joghurt mitgebracht. Erdbeere. Ich weiß nicht, ob ihr genauso gern wie ich Joghurt habt. Ich habe mir sogar ein Löffel mitgebracht. So ein Joghurt kann ja wirklich mega fein sein. Also ich liebe es. Wer hätte denn noch Joghurt gern? Oder wer hätte denn gern jetzt den Joghurt? Gibt es jemanden da hinten? Schau mal, ich habe dir extra ein eigenes Löffel mitgebracht, dass du nicht meins musst nehmen, bitteschön. Ich kann nur einmal mit einem frischen Löffel rein. Doch, geniesse es. Ich hoffe, dass du es gleich weiter kannst geniessen. Denn eigentlich so ein Erdbeerjoghurt ist ja mega fein. Aber wenn wir jetzt einmal das gleich sehen. Genau. Das ist da drin. Das sind Bakterienkulturen. Lactobacillus nennt man das, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Und wenn ich jetzt wieder würde fragen, wer will das gern essen? Ja, eigentlich ein bisschen eklig, oder? Aber lass es schmecken. Gell? So ein Joghurt ist ja wirklich mega fein. Manchmal ist es ja gefährlich, als Pastor sich auf fremde Gebiete reinzulassen. Und ich hoffe, dass alle Gastroenterologen, falls jetzt da wären, mir würden zustimmen, dass der Joghurt mega wichtig ist und dafür sorgt, dass unsere Darmflora aufblüht. Das ist gut für unsere Abwehrkräfte, dass sie zunehmen. Das heisst, in dem Joghurt steckt eigentlich mega viel Wichtiges drin, aber wenn man so unter dem Mikroskop anschaut, muss man sagen, eigentlich eklig. Die Bazillen, bläh, und das essen wir. Wenn man die Kultur, die man da hat, da drin in dem Joghurt, die mir so gut tut, wenn ich die unter dem Mikroskop anschaue, ist die eigentlich nicht so attraktiv. Eklig. Und uns geht es vielleicht ähnlich mit diesen Kulturen, die in Gottes Wort stehen. Als erstes, wenn man das so anschaut, dann denkt man, bah, was ist denn das? Warum soll ich das denn zu mir nehmen? Wir haben es ja gerade im Moment in dieser Predigtserie beachtenswert von der Kultur der Ehe. Da reden wir auch von so einer Kultur und vielleicht kann es sein, dass du dir denkst, hey Gott, was soll denn eigentlich schlau da dran sein? Warum? Das sieht nicht so attraktiv aus. Ja, also dass andere mich sollen ehren, ich glaube, oder uns ehren, jeder für sich, ich glaube, da stimmen wir zu. Aber dass ich andere soll ehren, warum? Wieso? Was soll da dran gut sein? Das sieht vielleicht ähnlich wie die Bakterienkultur zuerst mal eklig aus. Aber Gott ist der Meinung, dass seine Kulturen, die er uns vorstellt, dass die gut sind für unser Leben. Warum? Warum tut uns das gut? Wenn du danach lebst, dann wird dein Leben gesund sein. Wenn du danach lebst, wird dein Leben, deine Familie gesund sein, deine Firma, deine Kirche wird gesund sein. Je nachdem, wie stark wir göttliche Kulturen verinnerlichen und umsetzen. Das Problem ist zum Teil, wo wir haben, mit Begrifflichkeiten. Dass wir Begriff zum Teil anders besetzt haben oder umkehren. Wenn wir von Ehre reden, da kommt vielleicht dem einen, ja, da gibt es Ehrenmord. Etwas Schreckliches, Ehrenmord. Oder vielleicht bei meinen Kindern auf dem Schulplatz, da heisst dann, ey Alter, hast du meine Ehre verletzt? Ja, jetzt gibt es Schlägerei. Wir haben Begriff besetzt oder dass es die Ehrenvorstellung gibt, seine Kinder zu verheiraten mit jemandem. Das ist auch in gewissen Kulturen so. Aber all das, wie wir auch eher denn so vielleicht in unserer Gesellschaft manchmal kennen, hat nichts mit der göttlichen Ehe und der Kultur der Ehe, die uns in der Bibel vorgestellt wird, zu tun. Und das ist etwas, wo wir genauer müssen, daran schauen müssen, weil unsere Kultur nicht immer gleich automatisch eine göttliche Kultur ist. Jetzt haben wir in der Schweiz ja auch verschiedene Kulturen. Und es gibt sehr gute Kulturen, wie zum Beispiel unser Schweizer Psalm. Ich frage jetzt nicht, wer ihn auswendig kennt, unsere Nationalhymne. Also es gibt auch schlechte Kulturen, wie zum Beispiel der Aberglaube. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ich höre das leider auch manchmal unter Christen, manchmal unter, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich sagen. Zum Beispiel toi, toi, toi. Im Deutschen her kenne ich es noch öfter, dass man dann gleichzeitig dreimal auf Holz schlägt. Wisst ihr, was toi, toi, toi eigentlich bedeutet? Eigentlich heisst das Teufel, Teufel, Teufel. Einer von den alten Kirchenvätern, der inzwischen schon längst gestorben ist, der hat mal gesagt, der Teufel Satan ist eigentlich der Aff Gottes. Der versucht, ihn immer nachzuäffen. Und genauso ist das zum Beispiel bei toi, toi, toi. Dreimal. Er äfft die Dreieinigkeit nach. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Toi, toi, toi. Er wird auch drei sein in eins. Und das dreimal auf Holz schlagen dabei, bedeutet eigentlich, ist das Holz, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, wird verflucht. Der wird sich lustig gemacht drüber. Und viele machen das im Aberglauben, weil sie, und das ist ja manchmal eigentlich lustig, wie Sachen entstehen. Man hat das immer gemacht, wenn man etwas Gutes ausgesprochen hat. Hat man dreimal toi, toi, toi gerufen oder auf Holz geklopft in der Annahme, dann dürfen die bösen Geister das nicht hören. Weil die hören ja verzögert. Im Nachhinein. Man will sie übertönen, das, was man, dass sie es nicht hören, dass sie das Gute nicht kaputt machen. Das ist ein Aberglaube, wo man denkt, man macht eigentlich etwas Gutes, aber es ist nichts Gutes. Wie soll ich dir sagen, es gibt wirklich destruktive Kräfte. Es gibt Satan, es gibt Dämonen, aber die geistliche Dimension wirst du nie beeindrucken, indem du dreimal toi, toi, toi rufst oder auf Holz klopfst. So kannst du sie nicht beeindrucken. Selbst wenn du den Obersten von der Destruktiven fragst, hilft das nicht. Der Einzige, der dir wirklich helfen kann, ist Jesus Christus. Und wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, dann hast du heute am Morgen Chance dazu. Die Chance von deinem Leben, Jesus Christus kennenzulernen. Und vielleicht sagst du, Jesus, ist das wirklich möglich, dass eine lebendige Gottesbeziehung, dass ich die zu dir erleben kann? Ist es möglich, dass du der Schöpfer von dieser Welt bist und dass ich in dieser Beziehung zu dir leben darf? Wenn du ihm die Frage wirst stellen, wird er dir antworten und du wirst erleben und merken, dass du Krücken vom Aberglauben nicht mehr brauchst. Dass sie dir auch gar nicht weiterhelfen, sondern Jesus ist der, der dir helfen kann. Und alles, toi, 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 oder auf Holz klopfen, oder was an Aberglauben auch gibt, an einem Kreuz festheben, wird dir nicht helfen, sondern Jesus Christus, der eine lebendige Beziehung zu dir haben will, er kann dir helfen. Jetzt ist die Kultur der Ehe etwas, wo Gott ganz Besonderes betont. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Sabrina und Michael hatten schon saugute Predigten. Und Sabrina zum Beispiel hat auch über Abraham geredet. Und beim Abraham lesen wir dann später im Neuen Testament in Römer 4,20, denn er, Abraham, zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre.
er hat in seinem Leben Gott die Ehre gegeben. Und wenn du so den Kontext von der ganzen Geschichte von Abraham anschaust, dann wirst du merken, dass Gott ihn gesegnet hat und ihm immer mehr anvertraut hat, weil er gewusst hat, dass Gott alle Ehre gebührt. Er hat gewusst, wie man das macht, Gott die Ehre zu geben mit dem ganzen Leben. Er hat gewusst auch, wie das geht, die Mitmenschen zu ehren und die ihm anvertraut gewesen sind. Ehre ist wie ein Schlüssel. Und da gibt es ja dann auch ganz andere Verheißungen in der Bibel mit Ehre, zum Beispiel Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und das sagt vielleicht auch der eine oder andere, ja, was soll denn jetzt da? Also deine Mutter, das kann ich jetzt noch ganz gut verstehen, die ist super, die ist genial. Aber meine, hast du die schon mal kennengelernt? Gott scheint sich etwas dabei vorzustellen, was wir im ersten Moment uns noch nicht ausmalen können. Das ist, wie wenn die Bakterienkulturen siehst und und das soll mir gut tun, das soll ich essen. Und wir sehen gar nicht, dass es eigentlich ein Joghurt ist, der uns gut tut. Wir sehen nur so wie unter dem Mikroskop etwas und denken, nein, was soll das? Aber Gott hat sich etwas dabei gedacht. Und wenn du es tust, wie er gesagt hat, dann wirst du erleben, wie es deinem Leben gut tut. Kultur von der Ehe ist bei uns nicht gerade Mainstream. Das ist in unserer Gesellschaft nicht so, dass es einfach automatisch jeder tut. Aber sie wird dich als Person, wenn du es umsetzt, wird sie dich freier machen. Sie wird dich gottähnlicher machen. Und sie wird dich zu der Person machen, wo du im Eigentlichen willst sein. Schau, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dieser Fluggesellschaft gehört habt. Southwest Airline. Southwest Airline, das ist eine Airline, die sich eine Kultur festgesetzt hat. Die haben eine gute Kultur und ich wünschte mir manchmal, wir Christen, wir wären ähnlich wie die Airline, vor allem dann auch bei uns im Kreuzpunkt. Denn sie haben den Slogan gehabt, die Kultur Fun and Payable. Das müssen jetzt die Englische ins Deutsche übersetzen, oder was? Nein. Fun and Payable heißt im Prinzip Spaß und bezahlbar. Das haben sie sich als Motto gesetzt, als Kultur. Das ist ihre Kultur. Es soll Fun machen, mit uns zu fliegen, und es soll bezahlbar sein. Und dann haben sie verschiedene Werbungen geschaltet. Zum Beispiel, wir schlagen unsere Konkurrenz, nicht sie. Oder wir schlagen Preise, nicht unsere Kunden. Und so haben sie immer wieder versucht, mit Spaß und auch während dem Flüge, da hätte es dann zum Beispiel können passieren, dass der Pilot mit Armbinde und Blindenstock ins Flugzeug gestiegen ist und gefragt hat, hallo, ich bin der Kapitän, wo ist mein Cockpit? Kommt nicht ganz bei jedem gut an, der Witz. Aber sie haben sich zum Ziel gesetzt, das ist ihre Kultur. Wenn man mit uns fliegt, hat man Fun und es ist bezahlbar. Und so ist es zum Beispiel auch mal passiert, dass einer von den Stewards, die haben am Anfang ja immer die tolle Bewegung da und so, also wo sie einem zeigen, wo was ist und Gasmaske und so weiter. Der hat das... Was? Nicht Gasmaske. Sorry. Ja, ihr merkt, man sollte als Pastor nicht immer von etwas reden, wo man keine Ahnung hat. Es ist gut, dass ich eine Frau habe, die mich korrigiert. Danke dir. Also, Sauerstoffmaske natürlich. Aber der hat die Sicherheitsanweisungen hat er gegrabt. Und hat das in dem Lied verpackt und so mit Bewegungen und hat das gegrabt. Und die meisten Leute haben mitgeklatscht. So der Rhythmus. Ist aber nicht bei allen gut angekommen. Ein paar Tage später hat der Vorstand von Southwest Airlines einen Brief vor sich gehabt auf dem Schreibtisch. Und er hat eine Frau, ich nenne sie mal Frau Schmidt, die hat geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde es unmöglich, dass Sie mit dem Bereich Sicherheit Spaß machen. Das ist nicht zum Spaßen, dieses Thema. Freundliche Grüße, Frau Schmidt. Normalerweise wird jetzt von einem Vorstand ein Brief zurückgeschrieben werden, mit dem Inhalt so ungefähr, sehr geehrte Frau Schmidt, also es tut uns mega leid, dass Ihnen das so schlecht aufgefallen ist und wir haben Ihnen da ein paar Freitickets beigelegt und wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft mit Southwest Airlines werden fliegen, dass Sie weiter uns in Zukunft werden buchen. Mit freundlichen Grüßen, Vorstand. So aber nicht bei Southwest Airlines. Denn sie haben, ihre Kultur ist fun and payable. Es ist legendär geworden, weltweit, und man kann das im Internet nachlesen. Der Vorstandsvorsitzende persönlich hat ihr zurückgeschrieben, sehr geehrte Frau Schmidt, und dann sind vier Wörter gestanden, auf Englisch. We will miss you. Mit freundlichen Grüßen der Vorstand. Also, wir werden Sie vermissen. Der ist überzogen von seiner Kultur. Der wird nicht wegen dem jetzt irgendetwas verändern. Der steht dazu, hey, wenn du mit uns fliegst, dann hast du Fun und es ist bezahlbar. Wenn du das nicht willst, es gibt so viele andere Airlines. Mach, was du willst, aber wir bleiben bei unserer Kultur. Und ich wünschte mir manchmal, wir Christen wären auch so. Dass wir wissen, wir haben eine gute Kultur, die Gott uns vorstellt, und wir bleiben dabei, egal was kommt und was jemand sagt. Wir sind stolz auf unsere Kultur. Mein Traum ist, dass wir genauso mit göttlichen Wert, mit der göttlichen Kultur umgehen. Und gerade bei der Ehe ist das so dramatisch. Wenn es dann auch darum geht, wie gehe ich mit anderen um? Oder wie lebe ich die Wert? Wie lebe ich mit Sexualität und so weiter? Wenn wir da klar sind und wissen und stolz sind auf unsere Kultur, wo Gott uns sagt, das ist gut. In Römer 13, Vers 7 steht, so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer dem, die Steuer gebührt. Zoll dem, der Zoll gebührt. Furcht dem, die Furcht gebührt. Und Ehre dem, die Ehre gebührt. Also wir sollen Ehre geben, wem Ehre gebührt. Jetzt haben wir aber da auch ein kleines Problem. Wir verwechseln manchmal Ehre und Verehren. Ich habe vielfach auch in meiner Vergangenheit gehört und selber gesagt, hey, wir sollen Gott die Ehre geben. Und das stimmt, ja. Aber man hat immer weggelassen und vergessen, dass wir aneinander sollen Ehre achten, wertschätzen. Dass wir aneinander sollen Ehre, das ist genauso biblisch. Aber verehren sollen wir allein Gott. Verehren tue ich Gott. Ich gebe ihm alle Ehre, weil ihm alle Ehre gebührt. Aber ich darf auch andere ehren, wie das biblisch ist. Ehre heisst im Hebräischen Kavod. Und Kavod heisst im Prinzip Gewichtigkeit. Gewicht geben, Wert geben. Das heisst, Ehre und Wertschätzung sind ganz, ganz eng beieinander. Wenn ich jemanden ehre, dann zeige ich seinen Wert auf. Der Wert, den er in Gottes Augen hat. Das heisst, wir schauen an, wie wir eine Sache mehr Gewicht geben können. Wie wir Gott in unserem Leben mehr Gewicht geben können. Das heisst, wenn du noch Gottes Vorstellungen lebst, wie er sagt, dass dein Leben klingt, dann gibst du mit deinem Leben Gott die Ehre. Dann gibst du dem Gewicht. Und so können wir auch aneinander mit Wertschätzung mehr Gewicht geben. Und wenn uns etwas wert ist, wenn dir etwas wert ist, dann bist du auch bereit, etwas dafür zu zahlen. Gehe ich mal davon aus. Wenn dir etwas ganz wichtig ist und wert hat, dann schaust du nicht, ist das nur ein bisschen Geld, oder dann gibst du mal auch einen größeren Betrag aus, wenn es dir das wert ist. Wertschätzung, Dankbarkeit, achte Respekt, höher achte als sich selber, Anerkennung geben, gut reden über andere. Das ist das, was Gott sagt, sollen wir tun. Und das Gegenteil von Ehre ist abmachen, herunterspielen, eine niedrige Meinung über andere haben, schlecht reden, schlecht über andere reden, keine Anerkennung geben, keine Wertschätzung weitergeben, verachten. Und viele aus dem Business kennen vielleicht das Bild, das wir jetzt hier sehen, mit diesen schrägen Vögeln. Das Oberste im Business ist ja immer der Chef. Und dann geht es ab so in der Hierarchie bis zum Rest, wo dann das Unterste ist. Und das Interessante ist ja bei dem Bild, wenn der von oben runter schaut, was sieht der? Der sieht nur Scheiße. Wenn der runter schaut, der sieht eine Scheiße nach der anderen. Hey, geht's denn eigentlich noch? Wenn der Leiter runter schaut, dann denkt er, Mensch, könnt die nicht einmal anständig? Egal, was ich sage, es läuft einfach nicht. Warum könntet ihr nicht mal wie ich tun? Oder am besten wären sie genauso wie ich. Das Spannende ist, wenn die Leute von unten runter schauen. Danke. Gegen oben schauen. Was sehen die dort? Und jetzt müsst ihr verzeihen, aber ich muss es einfach sagen, sie sehen nur Arschlöcher. Und so redet man dann auch. Ey Mann, der da oben, wenn der mal wüsste, wenn der an meiner Stelle wäre, das... Ja. Wenn der wüsste, wie mir es geht, dann würde der nicht so entscheiden, dann würde der nicht so reden, dann würde das gar nicht gesagt haben. So ein Schließmuskel, sagt man dann. Und das ist anwendbar, das Bild auf alle unsere Lebensbereiche. Es beruft sich immer auf einen grossen Unterschied, auf ein spannendes Prinzip. Er funktioniert nie auf der Basis vom Einfordern. Der sollte mich mal ehren. Der sollte mich wertachten. Sondern aufgrund von dessen, was du bist, egal welchen Titel das du hast. Wertschätzung in der heutigen Welt. Die Jünger haben diskutiert, Freunde von Jesus. Die sind auch in so einer Situation gewesen, wo sie dann diskutiert haben und gesagt haben, hey, wer ist eigentlich der Wichtigste unter uns? Ich werde euch das schnell vorlesen, jetzt muss ich schauen, ob das mit einer Hand geht. Ich hoffe, dass es geht. Aus dem Lukas 22, da heißt es dann, zu Petrus gewandt, sagte Jesus. Nein, sorry, ich bin falsch. Einen Moment. Jetzt haben wir es. Die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker. Genauso wie wir es bei dem Bild gesehen haben. Und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber so darf es bei euch nicht sein. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn der Herr? Wer sich bedienen lässt oder wer dient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Wer führen will, soll dienen. Warum denn das? Ist denn nicht eigentlich viel cooler, etwas zu sein, etwas zu sagen haben. Ich werde euch kurz mit Ihnen nehmen, wie das bei Gott aussieht. Weil spannenderweise sehen wir die Kultur von der Ehe in der Dreieinigkeit inne. In Gott als Person selber sehen wir die Kultur von der Ehe, wie er damit umgeht. Vielleicht erinnert ihr euch, Gott, der Vater, an der Stelle, wo sein Sohn Jesus getauft wird im Jordan. Da sagt er bei der Taufe, kommt eine Stimme vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn. Das ist er. Ihm gebührt alle Ehre, es geht um ihn. Er stellt ihn in den Mittelpunkt und ehrt ihn. Und Jesus Christus, als er dann gelebt hat, 3 Jahre lang dient hat, unterwegs war, von Gott erzählt hat, der hat er dann am Schluss seine Freunde gesagt, ich werde müssen gehen. Aber nach mir, der kommt einer, der ist noch viel besser für euch. Er hat sich nicht selber in den Vordergrund gestellt. Also, ich habe es gut gemacht die letzten 3 Jahre mit euch. Gell? Er hat gesagt, hey, das ist noch viel besser. Ich muss sogar gehen, weil er kommt dann und er wird bei euch wohnen. Er wird sogar in euch sein. Ehret ihn. Gut, dass ich nicht mehr da bin. Und der Heilige Geist dann, als er gekommen ist, hat er deutlich gemacht, ich bin nicht zum Selbstzweck da. Alle Gaben, die ich euch schenke, die ich euch gebe, dienen nur dazu, den Vater im Himmel zu ehren. Er hat zum Ziel, Gott, den Vater, mit allem die Ehre zu geben. Und so sehen wir das schon in der Dreieinigkeit inne, dass sie sich gegenseitig aufheben, ehren, wertschätzen. Und das ist ein großer Unterschied zu dem Konzept, in dem wir oft alle sind. Und wir denken, es geht um mich. Alles dreht sich um mich. Und das tun wir häufig, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Angst haben, nicht wahrgenommen zu werden, wie wir eigentlich sind. Es gibt so eine goldene Regel. Im 1. Petrus 2, 17 steht, in Luther Bibel heißt, ehrt jedermann. Habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist kompakt drin. In Hoffnung für alle tönt es jetzt ein bisschen anders. Da heißt nicht ehrt jedermann, sondern achtet alle Menschen. Und da sehen wir, der eine übersetzt mit ehrt, der andere mit achtet. Anhand wertachten, hochachten. Achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern. Habt Ehrfurcht vor Gott und bringt dem Kaiser den schuldigen Respekt entgegen. Und schaut mal, wenn da steht, achtet alle Menschen, für die Leute, für die das ganz wichtig ist, Bibel genau zu nehmen. Wenn im Urtext steht, alle, dann meint das alle. Auch der, der dir unbequem ist. Auch der, mit dem du so viel Stress hast. Alle meint alle. Und es steht weiter in 1. Korinther 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das heisst, wir im modernen Gottesdienst freut euch zum Beispiel auch mit, wenn im Refill junge Leute zum Glauben kommen. Wow! Wenn die sich taufen lassen. Wow. Cool. Wir freuen uns mit, wenn im klassischen Gottesdienst neue Leute zukommen. Hey, so genial. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und dann heißt es in Römer 12, das ist jetzt spannend, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow. Ich lese es nur in Luther vor. Da heißt, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das heißt, ich warte nicht, bis der andere mich ehrt, sondern ich will ihn vorher ehren. Ich mache es von mir aus. Ich warte nicht darauf, was andere bei mir tun und fordere es ein, sondern ich komme dem anderen zuvor und zeige ihm, wie wertvoll er ist. Wie Gott ihn liebt. Wie wunderbar er gemacht ist. Das bedeutet, wir sollen eigentlich jeden vorangehen, vorziehen, zuvorkommen am anderen mit Ehr und Achtung. Und das können wir nur, wenn wir innerlich uns nicht abhängig machen von dem, was der andere über mich denkt oder sagt oder wie er mit mir umgeht. Wenn ich nicht abhängig bin dafür, dass mir jemand sagt, wer ich bin. Sondern wenn ich abhängig bin von jemandem, der mich liebt und mir sagt, du bist wertvoll. Und es sagt Gott ganz persönlich zu dir, du bist wertvoll. Du bist sogar so wertvoll für mich, dass ich für dich sterbe. Dass ich für dich mein Leben am Kreuz lasse. Völlig egal, ob du das gut gefunden hast oder nicht. Ich habe es für dich gemacht aus Liebe. Und wenn man das annehmen kann, dann braucht man keinen Rang mehr, dann braucht man keinen Titel mehr. Sondern man ist frei von Angst und Neid, von innerem Minderwert. Und man kann anfangen, andere anzuschauen, wie Gott sie sieht. Andere zu ehren bedeutet, die Liebe von Gott weiterzugeben. Wir ehren Gott, indem wir andere annehmen, wie Christus uns angenommen hat. So steht es in der Bibel. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn mir das nicht ganz so gelingt, mit dieser Wertschätzung und mit dieser Ehe, gerade wenn du vielleicht schwierige Eltern hast, schwierige Arbeitskollegen, schwierige Chef, wo auch immer es schwierig ist, und da will ich dir für heute mitgeben, Gebet macht den Unterschied. Gebet ist letztendlich gelebte Beziehung zu Gott. Das ist dein Kommunikationskanal mit dem Schöpfer aller Schöpfer, mit dem Herr aller Herren. Und ich erfahre im Gebet und durchs Gebet, wie Gott ist, wie er über mich denkt und wie er über andere denkt. Und schau, ich habe immer zwei Möglichkeiten, wenn ich etwas Schlimmes in meinem Leben erlebe. Ich kann sogar zu Gott kommen und es zieht mich völlig ab. Ich kann mich aufregen und nerven und Gott das alles rausschreien. Aber wichtig ist, dass ich zu dem Moment komme, wo ich mir Zeit nehme, seine Sicht über die Sache zeigen zu lassen. Seine Sicht über mich in mein Herz hineinzulassen und seine Sicht über mein Nächste in meinem Umfeld zeigen zu lassen. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich wie mit diesen Walkie-Talkie, die kennen wahrscheinlich alle. Bei unseren Kindern war das so herzig, wo sie angefangen haben mit denen. Da haben sie die ganze Zeit den Knopf gedruckt und haben geredet und geredet und geredet und haben sich gewundert, warum sie den anderen nie hören. Wichtig ist, du musst loslassen. Und dann kannst du den anderen hören. Und manchmal ist es auch bei uns im Reden mit Gott, wenn du in das Walkie-Talkie reinredest und die ganze Zeit nur den Knopf gedrückt hast und ihm sagst, hey, ich habe so eine Scheißsituation, die sind alle so unmöglich. Und du kannst nie hören, was er über dich oder über die anderen denkt. Fang an, loszulassen. Und dann kannst du seine Stimme hören. Weil er will mit dir reden. Es ist nicht so, dass er nicht will. Wir hören es manchmal nicht, wie man den Knopf gedrückt haltet und daran festhebt. Lern loszulassen, dich auf Gott auszurichten, um zu hören, was er über dich und über die Leute in deinem Umfeld sagt.